Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wasserdicht, eurem Podcast rund um die Ruhr. Wusstet ihr, dass über 2 Millionen Menschen aus privaten Haushalten, aber auch gewerblichen Betrieben täglich Abwasser produzieren? Es weist ganz unterschiedliche Verunreinigungen auf, angefangen von Speiseresten, Papier, Fäkalien bis hin zu Reststoffen und Chemikalien aus der Industrie. Und derart verschmutzt dürfen diese Abwässer natürlich nicht in die Flüsse gelangen. Daher wird das Abwasser durch die Gemeinden in Kanalnetzen gesammelt und den über 60 Kläranlagen des Ruhrverbands zugeleitet. Dort werden sie mit Hilfe von innovativen Reinigungsverfahren gereinigt und anschließend wieder sauber und rein in die Ruhr eingeleitet, wie sich das gehört. Und wie sagte schon unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Kohl, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und der Mann, der all diese Reinigungsverfahren kennt und uns etwas aufschlaut, sitzt mir heute gegenüber. Er ist Abteilungsleiter Betriebstechnik beim Ruhrverband. Herzlich willkommen bei Wasserdicht, Dr. Dieter Töhle.
Hallo.
Hallihallo. Ja, schön, dass ich dich als Kläranlagen-Experten heute hier habe. Wobei, du kommst ja aus dem Bereich Betriebstechnik, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und ihr habt ja mehr als nur Kläranlagen managen. Aber bevor wir aufs Thema kommen, würden unsere Hörerinnen und Hörer natürlich total gerne erfahren, wer sitzt mir denn heute gegenüber? Also so einen kleinen Ausblick in die berufliche Genese. Wie ist es dir ergangen? Wie bist du zu diesem Job gekommen? Wie wird man Kläranlagenfachmann? Und vor allen Dingen, was hat dich zum Ruhrverband getrieben?
Ja, also ich habe studiert an der Uni Hannover und dort habe ich eigentlich konstruktiven Ingenieurbau, Massivbau, Beton, Statik und das Ganze studiert. Und dann bin ich durch die Uni gestreift und habe einen Hiwi-Job gesucht, weil man als Student immer kein Geld hat. Und dann bin ich hier gelandet beim Institut für Siedlungswasserwirtschaft, die sich eben mit Kläranlagentechnik beschäftigt haben. Und so bin ich dann im Laufe des Studiums immer weiter rübergerutscht vom konstruktiven Ingenieurbau ins Wasserwesen. Habe eben auch gemerkt, dass mir das eigentlich deutlich mehr Spaß macht.
So. Aber das war vorher gar nicht geplant oder was? Also nö. Du hast gesagt, was?
Es geht aber vielen so, weil wenn man Bauingenieurwesen anfängt, dann stellt man sich darunter erstmal Baustelle und solche Sachen vor. So. Mhm. Und danach bin ich tatsächlich an der Uni geblieben, noch 4 bis 5 Jahre und habe dort wissenschaftlich gearbeitet und dann meine Promotion geschrieben. Und wie bin ich zum Ruhrverband gekommen? Es war eigentlich relativ einfach, weil ein Abteilungsleiter damals hat mit einer Kollegin gesprochen, er sagte, ich suche jemanden, der Probleme löst, und dann hat sie gesagt, habe ich jemanden für dich, der löst Probleme, und dann hat er mich gefragt, willst du nicht zum Ruhrverband kommen und Probleme lösen, hier gibt es genug davon.
Und das habe ich. Das kenne ich sonst immer nur aus italienischen Mafia-Filmen. Das ist der Mann, der die Probleme löst.
Genau, so, und so bin ich eben zum Ruhrverband gekommen oder was, und das ist auch etwas, was mir seit 20 Jahren sehr viel Spaß macht, 26 genau genommen.
Okay. Und du warst schon immer in der Abteilung Betriebstechnik zu Hause, oder wie ist deine Laufbahn? Da
sagen wir mal so, die Abteilung selber oder was hat sich eigentlich immer drumherum verändert? Also unsere Aufgabenstellungen, am Anfang war es sehr viel im Bereich von Forschung und Entwicklung und zusammen mit Universitäten. Und das hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Also die Abteilung hat einen neuen Namen gekriegt, wir haben auch neue Aufgaben gekriegt und ich bin auch zwischenzeitlich mal woanders gewesen, ein halbes Jahr mal in Arnsberg und ein bisschen rumgekommen im Ruhrverband, aber im Prinzip bin ich schon die ganze Zeit hier geblieben.
Hm. Und ich habe gerade gesagt, also dass die Abteilung Betriebstechnik, das Thema Betriebstechnik bedeutet mehr als die Betreuung und das Arbeiten mit und an Kläranlagen. Wie ist eure Abteilung aufgebaut? Also was steht in eurem Portfolio? Worum musst du dich kümmern?
Ja, worum muss ich mich kümmern? Also die Abteilung selber hat 4 Gruppen, die ich jetzt einfach mal aufzähle. Die erste kümmert sich um die Abfallwirtschaft. Die kümmert sich im Wesentlichen darum, dass der Schlamm, der auf den Kläranlagen entsteht, abtransportiert und in unseren Ofen, in unseren Verbrennungsofen, die Schlammverbrennungsanlage in Windhoel-Elverlingen transportiert wird. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die Betriebsoptimierung macht. Betriebsoptimierung heißt, die reiten immer dann raus, wenn es ein schwerwiegendes Betriebsproblem gibt oder wenn der Vorstand der Meinung ist, dass es eine zentrale Aufgabe gibt, die auf allen Kläranlagen auszurollen ist. Mhm. Das ist auch etwas, was die gerne machen. Dann gibt es eine Gruppe Controlling und Datenmanagement, die sammelt alle Betriebsdaten aller Kläranlagen, 65 an der Zahl, hier in Essen in der zentralen Datenbank, wertet die aus und stellt die dann zur, sagen wir mal, Steuerung zur Verfügung. Und die letzte Gruppe ist, die heißt so ein bisschen blumig, Energie und Konzepte. Und was verbirgt sich dahinter? Eben dann Energiemanagement beim Ruhrverband. die Klimaschutzthemen, aber auch teilweise so ja, Forschungsvorhaben. Also wir messen zum Beispiel im Rahmen von einem Forschungsvorhaben die Lachgasemissionen, die aus Kläranlagen rauskommen im Sinne von Klimaschutz. Und das ist wiederum forschungstechnisch relativ anspruchsvoll. Also sind so Sachen, die laufen in der Gruppe. Also insofern, ich habe ein breites Portfolio an Themen, die hier stattfinden. Das mache ich zusammen mit meinen Leuten. Und was ich schön finde, ist eine relativ junge Truppe. Die sind jung, kreativ, wild und auch schnell im Kopf. Das freut mich immer. Und besonders freut mich, dass die einen schönen Umgang miteinander haben. Also da habe ich sehr viel Spaß dran.
Es klingt was danach, aber wir haben das Thema Energieneutralität ja schon öfter jetzt mal im Podcast auch. Also du bist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir vor dem eigentlichen Ziel schon energieneutral geworden sind.
Naja, also die Wasserkraftanlagen, die wir gekauft haben, habe ich ja nicht persönlich gekauft, sondern hat der Ruhrverband gekauft. Und wir waren sehr froh, dass dieser Deal funktioniert hat. Direkt vor mit Ausbruch des Ukraine-Krieges oder was haben wir gerade sozusagen noch rechtzeitig RWE überredet, dass sie uns ihre drei Wasserkraftanlagen überlassen zusätzlich.
Ja, klar. Jetzt bist du aber nicht nur beim Ruhrverband umtriebig, sondern du bist auch in diversen Ausschüssen der DWA, ne? Das ist die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Also quasi genau die Themen, die du ja auch bearbeitest. Was treibt dich da so um?
Ich leite als Obmann dort einen Fachausschuss, der sich mit Energien der Abwasser- und Abfallwirtschaft beschäftigt. Und dort setzen wir, sagen wir mal, deutschlandweite Regeln mit 26 anderen Fachleuten so bundesweit. Und darüber hinaus bin ich noch engagiert in Ausschüssen zur Automatisierung von Belebungsanlagen und jetzt neuerdings auch im Klimaschutz. Also sind eigentlich alles Themen, die hier für mich im Verband eben auch eine Rolle spielen. Darum mache ich es eben auch ehrenamtlich dort in der DWA, weil es thematisch gut und übereinander passt.
Also über zu wenig Arbeit kannst du dich jetzt nicht beklagen.
Nö, aber wie gesagt, der Ruhrverband schickt mich da ja auch hin und ich geh da ja auch gerne hin, keine Frage, aber es muss schon eine gewisse Überschneidung haben.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben 65 Kläranlagen. Ich habe in meiner Anmoderation so von lapidar von über 60, weil ich es echt selbst jetzt nicht mehr so genau wusste, sind es jetzt 64, sind es 63, sind es 65, das variiert ja auch immer ein bisschen. Aber dieses Kläranlagen-Ding, ist es bei uns eine Herausforderung in der Ruhrregion, gerade so vor dieser industriellen Geschichte, die wir hinter uns haben? Also ist das speziell bei uns so ein Ding oder hast du das Thema Kläranlagen, ist das eine bundesweite Geschichte? Also sind die Regionen unterschiedlich? Bedarf es an der einen Stelle vielleicht weniger Kläranlagen, Klärverfahren, bei uns vielleicht ein bisschen mehr, weil wir eben diese industrielle Vorprägung haben und vielleicht doch noch irgendwas mit uns rumschleppen. Siehst du da große Herausforderungen oder hat sich das nivelliert?
Wir fangen es mal andersrum an.
Okay.
Die Ruhr ist ja als Fluss, Fluss eben auch, wird dazu genutzt, aus dem Uferfiltrat Trinkwasser zu gewinnen. Das heißt, die besondere Herausforderung bei uns ist eben, dass wir das Rohwasser für die Trinkwassererzeugung liefern, auch wenn wir selber kein Trinkwasser verkaufen. Aber die Trinkwasserversorger sind eben Verbandsmitglieder bei uns, auch einflussreiche Verbandsmitglieder. Und die haben bestimmte Vorstellungen, wie ihr Rohwasser wohl aussehen sollte, um dann gutes Trinkwasser draus zu machen. Und das ist eine Herausforderung, die in anderen Flüssen auch da ist. Aber in der Emscher zum Beispiel nicht. Die machen ihr Trinkwasser eben nicht aus der Emscher. Aber das klar.
Ja, und in den 70er Jahren hätte ich das auch nicht gewollt, muss ich sagen. Aber sorry, Emscher Genossenschaft, ja, wenn ihr jetzt zuhört.
Es ist ja bei uns auch Uferfiltrat. Also es will nicht, das Rohwasser der Ruhr wird direkt zur Trinkwassergewinnung benutzt, sondern das hat noch eine Uferpassage hinter sich. Aber das Rohwasser in der Ruhr hat sicherlich auch was mit der Qualität des Rohwassers fürs Wasserwerk zu tun. So, und die andere Herausforderung für uns ist sicherlich diese sehr dezentrale Struktur, die wir haben. Unser Verbandsgebiet geht ja weit hinein ins Sauerland. Was bedeutet, dass diese 65 Kläranlagen nicht auf dem Haufen liegen, sondern sich auf einige tausend Quadratkilometer verteilen. Und das macht das Leben zuweilen ein bisschen schwierig. Also, weil die Anlagen im Sauerland sind eben teilweise auch weit weg und es sind eben ganz schön viele.
Na klar. Jetzt geht es in der Folge, die wir heute aufnehmen, ja um innovative Klärverfahren. So, da aber unser Publikum ja in erster Linie vermutlich, vermute ich auch, keine Fachleute sind, sondern eben die Einwohnerinnen und Einwohner im Ruhr-Einzugsgebiet, die das vielleicht interessiert, was wir machen, habe ich mir überlegt, das kann vielleicht nicht schaden, wenn wir einfach vorher mal skizzieren, wie läuft denn so ein normales Reinigungsverfahren, bevor wir auf die innovativen Ideen kommen. Also, ne, der Thorsten geht auf die Toilette, der Thorsten zieht ab, das wird alles runtergespült in die Kanalisation und gelangt halt eben nicht direkt in die Flüsse, sondern erstmal in unsere Kläranlage. Und was passiert dann mit all dem Abwasser, jetzt nicht nur meine Hinterlassenschaften, sondern generell das, was Industrie, was andere Haushalte produzieren, was passiert da genau?
Ich würde sagen, wir fangen es mal mit den Abwasserinhaltsstoffen an. Mhm. Man kann sich ja vorstellen, dass in so einem Abwasser sowohl feste als auch gelöste organische Schmutzstoffe drin
sind. Sprich weiter, jetzt wird es richtig schmutzig, das mag ich.
Und das, was man in der Toilette runterspült, das kennt ja jeder selber. Und die Reinigungsverfahren, die man auf der Kläranlage vorfindet, haben halt auch eine solche Stufung. Zunächst kommt eine mechanische Reinigung, da holt man im Wesentlichen die Feststoffe raus. Mhm. Also an Rechen, da werden die ganz groben Sachen zurückgehalten, die man mit bloßem Auge gut sehen kann. Das sind dann so Siebe oder Rechen von 16 mm Abstand bis noch feiner, bis hin zu 7.
Das sind auch schon die das Klopapier rausfiltern und das feuchte Klopapier, oder genau. Ist das dafür schon zu fein und rutscht das noch
nein,
durch?
Nein, das sollte da drin schon hängen bleiben.
Okay.
Im Idealfall. Danach gibt es eine Stufe, die sich mit anderen Feststoffen beschäftigt, meistens mineralische, der sogenannte Sandfang. Mhm. Wie der Name auch schon sagt, werden dort mineralische Stoffe wie Sand zurückgehalten. Und dann wird eigentlich das Abwasser in einem weiteren großen Becken von der Fließgeschwindigkeit noch so weit reduziert, dass noch weitere Feststoffe absinken.
Okay.
So, das ist die mechanische.
Es geht um die Absenkung der Fließgeschwindigkeit und genau. Sind natürlich ein Prozess erstmal ohne Chemie, ohne Biologie, sondern erstmal reine Physik sozusagen.
Reine Physik zunächst mal. So, und als nächstes kommt dann eine Stufe, die biologische Stufe. Da reinigen Bakterien, also Bakterien bauen die organischen Verbindungen ab. Das ist eigentlich ein Prozess, den man sich abgeguckt hat in der Natur. Da passiert das nämlich eigentlich auch. Okay. Aber halt nicht so konzentriert, weil die Bakterienkonzentration in der Natur ist eben so, dass man sie mit bloßem Auge kaum erkennen kann. Und ist dann auf den Trick verfallen, dass man sagt, die Bakterien, die entstehen und die mit dem Abwasser aus dem Belebungsbecken, wie es so schön heißt, heraustransportiert werden, die scheiden wir in so einem weiteren großen Absetzbecken ab und führen die zurück. Mhm. Und dadurch hat man in einem Belebungsbecken eine Biomassenkonzentration, die relativ hoch ist. Ja, und deswegen muss man die auch belüften, weil der gelöste Sauerstoff in dem Wasser reicht normalerweise nicht aus. So, und je nachdem, ob man dann belüftet oder nicht, machen die Bakterien dies oder jenes. Hm. So, das ist die biologische Reinigung.
Das wäre dann die wievielte Reinigungsstufe? Die nach der mechanischen dann die zweite quasi?
Ja.
Oh, okay. Ja. Und wie geht's dann weiter?
Das ist eigentlich ein herkömmlicher Klärprozess, wie man ihn auf 10.000 Kläranlagen in Deutschland
findet. Also mit den Bakterien hat sich's eigentlich?
Ja.
Okay. Und du hast gerade diesen Klärschlamm angesprochen, der ja dann letztendlich abgesondert wird und der auch verwertet wird und wie du gerade gesagt hast, in unserer Müllverbrennungsanlage dann auch entsorgt wird. Der Klärschlamm setzt sich woraus zusammen, wird wo gelagert und wann wird er wegtransportiert?
Naja, wenn man in Belebungsbecken reinguckt, dann hat man ja fast den Eindruck, da ist das so eine braune Masse, dass das Fäkalien sind. Das ist aber nicht so. Das ist Biomasse. Das sind Bakterien. Mhm. Und diese Bakterien ernähren sich von den Schmutzstoffen, die wir über das Abwasser zuführen. Mhm. Und werden eben auch mehr. Deswegen muss man ab und zu auch Schlamm abziehen, weil sonst wird es immer mehr Schlamm, wenn die gut ernährt sind. Und dieser Schlamm ist ja etwas, was Biomasse darstellt. Und wenn man diese Biomasse in einen sogenannten Faulbehälter gibt, in eine Faulung und unter Luftabschluss rührt, dann entstehen Gase, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Und diese Gase, die dabei entstehen, das ist eigentlich im Wesentlichen Methan und CO2. Methan ist auch der Stoff, der in Erdgas drin ist. Also damit kann man etwas anfangen. Deswegen verwerten wir das in Blockheizkraftwerken und machen daraus Strom. So, und der Schlamm selber, der ist dann auch ein bisschen weniger geworden, weil alles, was Gas geworden ist, ist kein Schlamm mehr. Irgendwo muss es ja herkommen, das Methan. Der Rest, was aus der Faulung dann rauskommt, wird anschließend verbrannt.
Hm. Und das ist so ein Verfahren, also seit wann wird biologisch gearbeitet? Vorher gab es nur mechanisch oder war die biologische Reinigung schon immer Bestandteil so eines klassischen Klärverfahrens? Sorry, ich muss jetzt wirklich so doof fragen. Ihr merkt schon, so Kläranlagen und Abwasserreinigung ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Da bin ich froh, dass ich den Dieter gegenüber sitzen habe.
Naja, also das Belebungsverfahren selber kommt so von 1913 vielleicht oder so in der Ecke. Man hat das zuerst in England gebaut und dann tatsächlich beim Ruhrverband auch zum ersten Mal auf einer Kläranlage des Ruhrverbandes auf dem europäischen Kontinent sozusagen, ist es zum ersten Mal auch hier installiert worden. Aber das ist eine herkömmliche Reinigungstechnik, die seit mehr als 100 Jahren mittlerweile funktioniert.
Ja, und jetzt haben wir auf unserer Kläranlage in Altena haben wir ein neues Verfahren implementiert. Ne? Das ist auch ordentlich durch die Presse gegangen, nennt sich Nereda-Verfahren. Kannst du uns ein bisschen was dazu erklären? Also worin besteht jetzt quasi der Unterschied zu sonstigen Klärverfahren, wenn wir Nereda anwenden? Ist ja für uns jetzt ein relativ neues Verfahren, ne?
Das ist ein neues Verfahren, das ist richtig. Es ist sogar in Deutschland ist es erstmalig gebaut worden, in Altena. Was ist das Besondere an diesem Verfahren? Ich sprach gerade davon, dass wir in einem normalen, in Anführungsstrichen, Belebungsverfahren sehr viel die Biomasse konzentriert haben. So, und in dem Nereda-Verfahren oder was ist das noch weiter getrieben worden? Also wenn man sich so einen normalen Belebstamm anguckt, dann ist es so eine braune, sämige Masse. In dem Nereda-Verfahren ist es so, dass man die Anlagensteuerung so gemacht hat, dass sogenannte Granulen entstehen. Also ein granulärer Schlamm.
Also Kügelchen quasi.
Kügelchen, genau. Also bis zu, ja, sagen wir mal, Erbsengröße, ballen sich die Bakterien dort zusammen.
Und welche Vorteile hat das jetzt gegenüber des normalen Schlamms? Also
Der Vorteil ist natürlich, dass man sehr viel mehr Biomasse pro Kubikmeter Reaktorvolumen in dem Verfahren unterbringen kann.
Ah, platzsparender.
Ja.
Ah, okay.
Und das andere ist, diese Erbsen setzen sich natürlich super ab. Das heißt, man kann dann die Abwasserreinigungsschritte belüften, rühren und so weiter und so weiter, kann man dann in einem Reaktor stattfinden lassen. Das heißt, man gibt das Abwasser zu, es wird dann belüftet und wenn der Reinigungszyklus vorbei ist, stellt man die Luft ab und plumps ist die Bakterienmasse sinkt ab auf den Fuß und man hat oben drüber klares Wasser.
Kann man also besser entsorgen.
Und diese Veränderung der Anlagentechnologie führt eben dazu, dass man viel Volumen spart, das ist das eine, und dass man eine relativ hohe Umsatzrate pro Kubikmeter Reaktorvolumen hat.
Das ist ein Nereda-Verfahren. Also ich erinnere mich, dass ich mal mit einem Kamerateam vor Ort war und wurde eben darüber berichtet. Und da ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Wie würdest du denn jetzt so sagen, wie hat sich das Nereda-Verfahren bei uns entwickelt? Ist es eine gute Sache? Besteht sogar die Möglichkeit, das Ganze auszubauen, zu sagen, wir bauen noch eine Kläranlage mit Nereda-Verfahren oder wir ergänzen das oder...
Also ohne ins Detail gehen zu wollen, also Altena hat relativ schwierige Abwasserverhältnisse für ein Nereda-Verfahren und ich fasse mal so, also für den Ruhrverband kann ich sagen, Challenge accepted, also wenn man es in Altena hinbekommt, dann kriegt man es auch auf allen anderen Kläranlagen hin und es funktioniert in Altena, das Nereda-Verfahren, das macht uns auch stolz, war auch ein bisschen Arbeit. Ist auch immer noch ein bisschen Arbeit. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man so eine platzsparende, sehr optimierte Technologie dann auch auf anderen Kläranlagen zum Einsatz bringt. Nachteil dabei ist natürlich, dass dass die einzelnen Phasen als Zyklen hintereinander ablaufen, bedeutet, dass man relativ viel Sensorik hat, dass man einen Controller hat, der diesen ganzen Prozess managen muss. Und dieser Controller muss ja verschiedene Sachen gleichzeitig im Blick behalten. Weil es kommt ja nicht immer gleich viel Wasser und da es ja ein, sagen wir mal, zyklusgesteuertes Verfahren ist, muss ja auch immer genug Platz sein, um das Wasser, was ankommt, das Abwasser läuft immer weiter, eben auch in den einzelnen Zyklen unterbringen zu können. Das heißt, vom ganzen Controlling, von der Automatisierung ist es durchaus anspruchsvoller, als wenn ich ein normales Belebungsanlagen habe, wo das Wasser ja zumindest erstmal durchläuft von alleine.
Was mich jetzt natürlich direkt zur nächsten Frage verleitet, wenn du sagst, das ist anspruchsvoller, das Monitoring, und wir über das Thema Automatisierung gesprochen haben, vielleicht auch, weiß nicht, ich sage jetzt so in meiner Naivität mal Standalone-Kläranlage, dafür wird es bestimmt auch einen Fachbegriff geben, aber wäre es dann nicht möglich, die Kläranlage Altena automatisiert laufen zu lassen? Also muss dann quasi immer jemand dabei sein, der Werte kontrolliert, Messungen abliest, gegebenenfalls nochmal justiert oder neu einstellt? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Also Altena ist auch ein Testbeispiel, wo wir es eben möglichst ohne Personal hinbekommen wollen. Ah, okay. Es ist also trotz der, weil es eben einen hohen Automatisierungsgrad hat, die Anlage, soll die Anlage eigentlich auch selbsttätig und ohne so viel Hingucken laufen. Das gelingt mittlerweile auch ganz gut, aber es ist eben eine neue Technologie, auch für uns ist es eine neue Technologie und dementsprechend ist es im Augenblick natürlich so, dass man sich noch sehr genau anguckt, was da draußen abläuft, aber ich bin mir sehr sicher, dass das sind alles Kinderkrankheiten, die man in 5 bis 10 oder 5 Jahren allerspätestens ist es etwas, wo man genug Erfahrung gesammelt hat.
Dann war auch in der Presse zu lesen, auch mit einem relativ guten Feedback, dass der Ruhrverband, da sind wir jetzt sicherlich nicht die Ersten, aber dass der Ruhrverband in Brilon eine sogenannte vierte Reinigungsstufe initiiert hat. Und das sind ja so Geschichten, vierte Reinigungsstufe, erinnere ich mich dran. Ich arbeite ja in der Pressestelle sozusagen. Das Thema ist immer wieder aufgeschlagen in den Medien. Also vierte Reinigungsstufe und der Aufbau oder der Ausbau ist gewollt. Jetzt haben wir in Brilon quasi damit angefangen, um Mikroverunreinigungen, Spurenstoffe, Nährstoffe besser rausfiltern und entfernen zu können. Und es ist auch für weitere Kläranlagen geplant. Aber die Frage, die sich mir stellt, warum vierte Reinigungsstufe? Also wir haben ja gerade so das alte, bewährte Verfahren beschrieben. Aber was macht diese vierte Reinigungsstufe so besonders? Was ist das eigentlich, die vierte Reinigungsstufe?
Ich fange mal wieder.
Lange Herleitung.
Ich fange mal wieder da an, was wir eigentlich rausholen wollen. Das ist immer der Ausgangspunkt. Und vielleicht an einem Beispiel, also Spurenstoffe, das ist eine ganze Menge verschiedener Stoffe, aber fangen wir mal bei Medikamentenrückständen an. Medikamentenrückstände sind ja so produziert oder Medikamente sind chemisch so gebaut, dass sie eben biologisch nicht so einfach abbaubar sind, sonst würden sie in dem Körper eben auch nicht wirken, sondern vom Menschen eben auch sehr schnell abgebaut werden. Das heißt, Medikamente sind erstmal vom Design her etwas, was nicht so einfach abbaubar ist. So, und wenn das eine normale Belebungsanlage durchläuft, dann gibt es Medikamente, die sind schneller abbaubar, einige sind gar nicht abbaubar. Aber es bleibt immer ein Rest im Ablauf der Nachklärung übrig. Und um diese Medikamentenrückstände, prominentestes Beispiel ist vielleicht Diclofenac, muss man sich deswegen kümmern, weil sie natürlich, wenn sie dann im Fluss landen, für die Gewässerökologie ein Problem darstellen. So. Brilon ist jetzt eine Anlage, ja, wie macht man das? Wie holt man jetzt diese Stoffe raus? Also es gibt da im Wesentlichen zwei Verfahren. Das eine ist, dass man es mit Pulveraktivkohle in Berührung bringt. Pulveraktivkohle ist ein sehr feiner, fast Staub eigentlich, so wie Tonerstaub und hat eine sehr hohe Oberfläche und saugt diese sehr kleinen Stoffe eben auch wie ein Schwamm auf. Das ist eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit ist...
Dann wird quasi die Pulveraktivkohle entfernt und damit dann auch die Spurenstoffe entfernt
sozusagen. Richtig, genau. Okay. So, und eine anschließende Verbrennung werden die auch komplett zerstört. Wenn man Ozon einsetzt, ist das Prinzip ein bisschen anders. Dort zertrümmert man im Prinzip mit Ozon die chemischen Verbindungen, sodass sie nicht mehr in der Form da sind, wie sie vorher da waren. Und dann entweder biologisch abbaubar werden oder zumindest weniger schädlich für die Gewässerökologie sind.
Also kein dreieugiger Simpsons-Fisch.
Nein.
Sozusagen.
Naja, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber. Ja,
selbstverständlich, dafür bin ich bekannt.
Wir haben tatsächlich in Versuchen vor 10 Jahren schon, wenn man also eine Regenbogenforelle meinetwegen im Ablauf einer Kläranlage hält, so eine Woche. Dann kann man anschließend auch den Hormonspiegel dieser Regenbogenforelle meinetwegen messen und der ist eben deutlich verschoben. Also das ist das, was man in der Presse unter Verweiblichung von Fischen immer mal wieder hört. Es gibt Organismen, die reagieren relativ sensibel, Regenbogenforellen zum Beispiel, Zwergdeckelschnecken übrigens nicht. Die haben wir auch mit Ablaufkläranlage konfrontiert. Wie,
denen macht da nichts aus, oder
ganz
was?
Egal. Dem war das nur ganz egal. Also das ist, jeder Organismus reagiert eben auch ein bisschen unterschiedlich. Aber trotzdem ist es richtig und gut, diese Stoffe aus dem Abwasser rauszuholen und sie eben nicht in die Umwelt zu entlassen.
Also die ökologischen Vorteile hast du ja gerade aufgezählt für die aquatische Fauna, Flora. Kriegt man oder gibt es sonst noch erwartbare positive Auswirkungen auf die Wasserqualität?
Insgesamt ist es so, dass auch die organische Verschmutzung in dieser weiteren Stufe deutlich reduziert wird. Das heißt, wenn man Pulveraktivkohle zum Beispiel einsetzt, dann werden ja nicht nur Medikamentenrückstände, sondern alle organischen Stoffe adsorbiert. Also eine Kohle unterscheidet nicht, oh, da kommt jetzt die Tuffnack vorbei, nehme ich das, sondern das adsorbiert alles, was drin ist. Und man kriegt natürlich damit noch einmal einen deutlich besseren Ablauf hin, als wenn man das Ganze in normalen biologischen Verfahren hat.
Du hast gerade erwähnt, vielleicht sollten wir diese Angst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal nehmen, dass ja immer nach der klassischen Reinigung immer noch Reststoffe im Wasser geblieben sind und im Fluss zugeführt worden sind. Also nochmal, wir sind ja kein Trinkwasserproduzent, sondern ein Rohwasserproduzent und das Wasser, das der Ruhr entnommen wird, das wird natürlich durch die Wasserwerke entsprechend auch nochmal aufbereitet, gefiltert. Also die haben da jetzt kein Diclofenac zu sich genommen und es muss niemand Angst haben, verweiblicht oder vermännlicht zu werden.
Nein.
Okay, alles klar.
Also die Wasserwerke selber haben auch alle nochmal eine Pulveraktivkohlestufe. Also im Prinzip ist das etwas Multibarrieren. Prinzip, wo man sagt, man holt auf der Kläranlage schon mal viel raus, dann brauchen es die Wasserwerke an der Ecke hinten nicht mehr zu tun und die Konzentrationsniveaus, über die wir uns unterhalten, es ist auch sehr, 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 sehr gering. Mein alter Vorstand hat immer gesagt, das Konzentrationsniveau ist so, als wenn man einen Zuckerwürfel in den Bodensee wirft. So wenig, also von der Konzentration ist das.
Ja, wie, und dann hat es trotzdem solche Auswirkungen?
Für den Fisch schon, der lebt ja den ganzen Tag im Wasser.
Ja, aber wir haben ja gelernt, für die Schnecke nicht, ne?
Nein.
Okay, nein. Also machen wir uns weniger Gedanken um Schnecken und Fische. Da ist jetzt bald alles supi, dank der innovativen Klärverfahren, dank der modernen Klärtechnik. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du mit der vierten Reinigungsstufe arbeitest, wenn du mit dem Nereda-Verfahren arbeitest, gibt es aus deiner Sicht, so als Fachmann, dann auch noch irgendwie, ich sag mal, den nächsten heißen Scheiß, der kommt und uns bei der Kläranlagenkonstruktion oder auch bei den Klärverfahren das Ganze noch ein Stück weit erleichtert? Siehst du da was? Sorry, wenn ich jetzt so salopp rede, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen.
Also wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, glaube ich, dass es von außen auf Kläranlagen weitere Ansprüche geben wird. Die kommen aber sind nicht nur dadurch getrieben, noch weitere Stoffe herauszuholen, sondern ergeben sich eben auch aus einem Umfeld. Mhm. Wenn man von neuen Klärverfahren sprechen möchte, dann würde ich denken, dass sowas wie sogenannte Membranverfahren werden zunehmend Einsatz finden. Membranverfahren bedeutet eigentlich, dass man das Wasser nochmal durch eine Membran presst oder saugt. Und je nachdem, wie dicht diese Membran ist, werden dann noch mehr Stoffe zurückgehalten. Also das kann bei einer sehr dichten Membran, kann man daraus dann so wie destilliertes Wasser zum Beispiel hergestellt. Da ist dann wirklich nichts mehr drin, nicht mal mehr Salze. Also das ist auch etwas, was sehr viel Energie braucht. Aber Membranverfahren ist etwas, was absehbar auf verschiedenen Kläranlagen auch noch zum Einsatz kommen wird. Vermutlich auch in Verbindung mit Pulveraktivkohle, weil die Pulveraktivkohle, die man reinwirft, die muss man ja wieder rausholen. Und da kann man entweder wie in Brilon einen Tuchfilter einsetzen. Also da wird das Wasser durch ein Tuch gegeben im weitesten Sinn und dadurch wird die Aktivkohle zurückgehalten. Wenn man dann natürlich Membranverfahren hat, dann ist es so, dass man die Kohle auf der Membran zurückhält.
Lass uns noch abschließend vielleicht über eine Sache reden. Wir haben so einen kleinen Ausblick, haben wir ja gewagt, aber in der Presse tauchte die Begrifflichkeit EU-Kommunalabwasserrichtlinie häufiger auf und die ist ja im April 2024 verabschiedet worden. Da soll es Vorgaben geben. Inwieweit ist der Ruhrverband, inwiefern sind die Kläranlagen des Ruhrverbands von diesen Vorgaben betroffen? Wo bestehen da für dich Herausforderungen? Wo müssen wir vielleicht noch ran? Wo sind wir schon gut aufgestellt?
Es gibt Sachen, da sind wir sehr gut aufgestellt. Im energetischen Bereich zum Beispiel, der Ruhrverband ist energieneutral. Das ist eine Forderung, die in dieser kommunalen Abwasserrichtlinie, unter Fachleuten immer gern Karl genannt.
Ja. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich mir jetzt kein Abbrechen brauchen.
Ganz toll. Karl fordert eben Energieneutralität. Das ist etwas, was wir für unser Haus schon erreicht haben. Weil es sich einfach lohnt, haben wir eben schon sehr viel Energie selber produziert. Und das ist eine Vorgabe, die erfüllen wir einfach so. Bei den Reinigungsverfahren ist es so, dass wir alle Kläranlagen größer 10.000 Einwohner zumindest prüfen müssen, ob wir dort eine vierte Reinigungsstufe bauen. Die ganz großen Kläranlagen, alles über 150.000 Einwohner, das sind immer die Anschlussgrößen, die ich jetzt nenne. Also wie viele Menschen entsorgen ihr Abwasser auf eine solche Kläranlage. Also oberhalb von 150.000 Einwohner werden wir alle Anlagen ausbauen. Und darunter hängt es ein bisschen davon ab, wie das Einzugsgebiet, wie die Gewässerqualität im Einzugsgebiet ist. So, und ich glaube, dass wir beim Ruhrverband ich würde mal so von 13, 14 Anlagen ausgehen, die wir mit einer solchen Reinigungsstufe versehen müssen.
Das heißt, da steht uns natürlich noch ein bisschen was bevor. Du hast gerade auch schon mal so einen leichten Ausblick gewagt. Dann kommen wir jetzt wirklich so zur abschließenden Frage, die dann nochmal so alles umfasst. Wie wird dann für dich so eine Kläranlage in, 20, 30 Jahren aussehen? Ist das eine Kombination aus Verfahren? Du hast gerade gesagt, Pulveraktivkohle mit Membran. Ist es eine weitere Optimierung der vierten Reinigungsstufe? Wie könnte sowas aussehen?
Also das ursprüngliche Belebungsverfahren selber ist, glaube ich, nicht so einfach wegzudenken. Es wird am Ende eine Kombination sein. Eine mechanische Reinigung wird man auch immer brauchen, logischerweise. Und hinten raus wird man sich dann um die sehr gering konzentrierten, gelösten Stoffe kümmern müssen. Entsprechend sowas werden solche Verfahren werden deutlich an Bedeutung gewinnen und wir werden sie bauen, wir werden sie betreiben und das wird auch funktionieren, da habe ich gar keine Zweifel. Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, was wirkt von außen noch ein? Ja. Wir haben eine Energiewende, wir haben den Anspruch der Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft.
Ja. Und, auch so ein Wort, das ständig durch die
Krise geht. Ja, ich weiß. Aber was bedeutet das für einen Ruhrverband? Es ist einfach so, dass zum Beispiel, wie gewinnen wir Wärme aus Abwasser? Also ich habe jede Woche einen Anruf von irgendeinem Bürgermeister, der irgendein Rathaus mit Abwasserwärme heizen will. Wir haben Technologien, die momentan versucht werden, wie man Biomethanol auf Kläranlagen herstellt. Es ist die Frage, wie viel von unserem Strom, wenn wir denn viel mehr produzieren, wir sind also deutlich in der Überproduktion, wie geben wir diesen Strom an die Stromnetze ab? Ich will damit sagen, dass das Drumherum immer stärker sich mit Kläranlagen verknüpfen wird und das wird für uns auch einen Einfluss haben. Und dann vielleicht letzter Punkt, wir werden es mit weniger Personal vor Ort machen müssen. Weil wir so viele Menschen einfach nicht mehr haben. Das heißt, auch der Automatisierungsgrad wird steigen müssen. Nicht, weil wir die Leute nicht beschäftigen wollen, sondern weil wir sie vielleicht auch gar nicht mehr gewinnen können. Und dementsprechend müssen wir auch stärker automatisieren.
Das eine bringt das andere quasi mit sich oder zieht es nach sich. Ja, auch so ein Thema, ne, dass sich wie so ein roter Faden durch den Podcast zieht. Ne? Also auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, Leute, kommt zum Ruhrverband, wir können euch wirklich gut gebrauchen. Ja.
Das kann man so sagen. Also es ist tatsächlich so, dass, wie gesagt, ich habe in meiner Abteilung sehr viele junge Leute und das Thema selber elektrisiert die auch und mich persönlich ja nur auch schon seit einiger Zeit. Und deswegen glaube ich, ist das auch eine schöne Aufgabe, die vor allen Dingen positiv besetzt ist. Sie machen etwas für die Umwelt, sie machen etwas für die Gesellschaft und das ist etwas, was ich persönlich sehr schätze an meinem Job.
Ich kann es also nur bestätigen, liebe Leute, wenn ihr Lust habt, zum Ruhrverband zu kommen oder vielleicht auch mal unter Dieter Töhle arbeiten wollt, kann nur sagen, der Mann ist wirklich Knorke, also unter dem kann man auch gut arbeiten, dann bewerbt euch gerne, wir brauchen Fachleute. So einfach ist das. Ja, dann sag ich lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu Gast in unserem gemeinsamen Podcast zu sein. Ich hoffe, dass wir mit dem nächsten Innovationsschub, der in Richtung Kläranlagen kommt, dass wir dann wieder hier zusammensitzen und darüber philosophieren oder du mich aufschlaust. Wir können es ja durchaus so aussprechen, wie es wirklich ist. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
Bitteschön.
Ja, ihr Lieben, das war Wasserdicht für heute und in der nächsten Folge behandeln wir natürlich auch wieder ein spannendes Thema rund um die Ruhr. Deswegen bleibt uns gewogen und hört gerne wieder rein und wenn ihr kennt das schon, Wenn ihr Lust habt, uns zu bewerten, dann tut das sehr, sehr gerne oder empfehlt uns gerne weiter. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Euch eine gute Zeit und falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, frohes neues Jahr. Tschüssi.